die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von «Der Weinbrater».
Heute gehen wir in eine Region, die ich lieb gewonnen habe, die mir aber auch schon ganz viel Ärger besorgt hat. Nämlich Katalonien. Und ich habe ja früher bei der Zeitung geschafft und dort habe ich einiges Artikel über Katalonien geschrieben und statt Katalonien habe ich Katalanien geschrieben und das hat nachher erboste Leserbriefe gegeben, wonach das Personal von dieser Zeitung nicht einmal über geografische Gegebenheiten Bescheid weiss.
Es ist auch eine Frechheit, das Ganze falsch zu schreiben, also könntest du dir schon ein bisschen Mühe geben.
Und warum reden wir über Katalonien heute? Natürlich, weil es um Wein geht.
Um genauer zu sagen, um ein Weingebiet, das noch ganz, ganz jung ist, nämlich Montsant. Wenn wir die spanische Landkarte anschauen, dann sehen wir oben dran Barcelona im Norden am Mittelmeer. Und wenn wir von Barcelona Richtung Süden gehen, an der Linie entlang der Küstenlinie, dann treffen wir auf Tarragona. Tarragona ist der Ausgangspunkt, wenn man dort ins Landesinnere geht, haben wir ein Weingebiet, das sicher fast jeder kennt, nämlich das Priorat. Und Montsant schließt sich eigentlich wie ein Ring um das Priorat herum. Und Montsant ist darum ein junges Weingebiet. Es ist jetzt ein bisschen mehr als 20 Jahre alt. Seit 2001 hat es DO-Status bekommen.
Also geschützte Ursprungsbezeichnung.
Nämlich Denomination Origen steht für DO und hat so seinen ersten Anlauf können nehmen.
Und spannend ist, dass ja die Region eine tolle Entwicklung hergelegt hat. Man hat ja immer gesagt, dass Montsant, das ist so ein bisschen, ja, die kleine Schwester vom Priorat. Und inzwischen kann man aber sagen, da kommen die Weine, die liegen gleich auf wie mit dieser renommierten Priorat-Region.
Ja, und wenn wir dort auch noch ein bisschen tiefer eintauchen, dann können wir auch noch zu Terror und Klima einiges sagen, weil das Montsant, durch das, dass es sich ein Winnenring ums Priorat drumherum schließt, bietet auch einiges an, ich sage jetzt eigentlich Unterterroir, so Subzonen, wo unterschiedliche Böden, unterschiedliche Gesteine bieten und vielleicht auch gewisse Ähnlichkeiten zum Priorat und darum auch der Qualitätsanspruch und die Qualitätsgüte durchaus sehr geil ist. Das Spezielle dort auch ist, wir haben Rebberge von 100 Meter über Meer bis zu 700 Meter in der Höhe, die wahnsinnig an der Frische sind. Und das ist etwas, wo man sagt, diesen Weinen aus dem Gebiet dann auch wirklich zu gut kommt. Sie sind nicht verkocht, sie haben eine gewisse Frische, sie nehmen eine gewisse Energie mit und transportieren das nachher eigentlich auch als Endprodukt auf der Flasche.
Jetzt, wenn wir Montsant anschauen, dann ist ja das nicht nur eine junge Weinregion, sondern auch eine Weinregion, wo viele junge Menschen oder sagen wir mal Leute, die mit Wein anfangen, Fuß gefasst haben. Ich würde sogar sagen, es ist so eine Region, wo viele Wein-Startups ihren Anfang nehmen, nämlich Jungwinzer, die finden, da wollte ich mal etwas machen. Und damit sind wir eigentlich schon auf der Spur von der heutigen Geschichte, weil da geht es genau um so eine Geschichte, wo jemand sich in die Region verliebt und dort findet, da wollte ich jetzt Wein machen. Und jetzt machen wir schnell einen Perspektivenwechsel. Jetzt nennen wir einen Namen. Der Name ist Caroline Dessau. Das ist eine Schweizerin. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr über sie erzählen, aber in einem gewissen Teil von ihrem Leben ist sie gerade so als Weineinkäuferin für Coop unterwegs gewesen und ist mit ihrem Auto quer durch Spanien gefahren mit dem Auftrag, irgendwie gute Grenache-Weine zu finden. Und jetzt landet die Frau mit ihrem Auto in der Region Montsant und, stellen wir das jetzt bildlich vor, steigt aus dem Auto aus, schaut so in die Landschaft raus und denkt, ich verliebe mich jetzt gerade in die Region und da wollte ich Wein machen. Und das ist, glaube ich, der Anfang von einer sehr, sehr spannenden Geschichte.
Ja, ich glaube, das ist ja durchaus verständlich. Ich meine, bei der Recherche, wo ich die Bilder gesehen habe, das ist ja der Wahnsinn. Du siehst Rebberge mit aufgemauerten Terrassen. Du siehst wirklich Berge, die sich aufziehen, wie Türme. Du hast aber auch Flächen, das Grün von den Reben. Also, ja, es hat schon eine gewisse wilde Romantik, wenn man sich das so anschauen tut.
Ich glaube, man darf jetzt sagen, das ist mal so eine Geschichte, wo wir Weinbraten so Bilder anschauen in der Recherche und denken, ah, oh, eigentlich hätten wir da sofort her.
Ja, am liebsten würde man eigentlich mit der Caroline in Monsant zusammensitzen, am Holztisch, auf dem Weingut und,
ein bisschen über ihren Wein reden.
Richtig.
Gut. Jetzt, im Moment reden wir noch ohne sie über ihren Wein, aber wir kommen nachher auf Caroline Dessau ein bisschen zurück, aber zuerst müssen wir jetzt noch eine andere Frage klären. Der Wein, auf den sind wir leider nicht selber gekommen, sondern er ist uns zugeschickt worden.
Darum was heisst da leider? Ich meine, ist doch schön, werden wir auf so Sachen aufmerksam.
Gut, machen. Ja, es wäre natürlich schön, wenn wir auch selber so Sachen würden entdecken. Machen wir ab und zu. Aber in dem Fall haben wir einen Hörer gehabt, den Philipp Eulinger. Er ist selber Unternehmer mit Wein. Er bietet Weinkeller an, Lagerplätze für Wein. Er vertreibt auch Wein in der Schweiz und er ist ein Hörer von unserem Podcast. Und er hat einmal gefunden, hey, ich schicke euch jetzt eine Flasche von der Caroline und das müsst ihr einfach probieren. Und wie es so ist, wenn wir bei den Weinbrater einen Wein zugeschickt bekommen von einem Hörer, dann läuten wir dem Hörer schnell an, wenn natürlich wissen, ja, warum hast du uns die Flasche geschickt? Und darum melden wir uns jetzt schnell beim Philipp. Und der Philipp, so viel haben wir erfahren, der ist gerade in der Ferien, nimmt sich aber trotzdem schnell Zeit, unsere Fragen zu beantworten. Hallo Philipp.
Hallo Sven, hallo Philipp.
Du hast uns die wunderbare Flasche da geschickt und jetzt hätten wir natürlich einfach noch ein paar Fragen an dich. Und die erste Frage wäre natürlich, warum hast du uns die Flasche zukommen
lassen? Ah, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich die euch zukommen lassen. Ich habe die Winzerin per Zufall kennengelernt vor etwa 3-4 Jahren. Caroline Dessau, die mir ihre Geschichte erzählt hat und dass sie da Wein macht. Und dann habe ich natürlich es unbedingt müssen probieren und festgestellt, es ist sensationell gut. Und ich unterstütze Caroline, ich will sie unterstützen und ich bin der Meinung, es sollten mehr Leute von diesem wunderbaren Wein erfahren und schlussendlich auch können trinken. Und darum habe ich euch das Fläschchen geschickt, damit ihr darüber berichten könnt.
Was genau hat dich am Wein selber denn begeistert?
Ja, zuerst mal muss man sagen, dass ich eigentlich gar nicht so ein Fan bin von spanischen Wein. Mir sind sie in der Regel zu breit und zu fett. Und darum mache ich häufig einen Bogen um das Land um mit ganz wenigen Ausnahmen. Und wenn ich natürlich dann etwas Kredenz bekomme, wo meine Vorurteile quasi dann in Luft auflöst und ich dann Wein habe, der doch so viel Kraft hat und gleichzeitig nicht breit ist und elegant ist und wahnsinnig Power hat und einfach wirklich sehr, sehr gut ist, dann freut mich das umso mehr.
Wir haben ja auch ein kulinarisch interessiertes Publikum und Wein soll ja nicht immer nur für sich stehen, sondern manchmal hat man auch etwas Schönes essen dazu. Hättest du eine kulinarische Empfehlung, was du jetzt zu dem Wein da würdest, zu dir nehmen?
Ja, ich würde vorschlagen, also man kann mal einfach mal so sagen, das ist ein Wein, den man eigentlich auch wirklich kann so trinken kann, sogenannter Meditationswein. Wie man so schön sagt. Wenn man etwas dazu essen möchte, ich würde sagen, wir bewegen uns voll in der Grillsaison. Grill anschmeißen, Würst und Steak auf den Grill. Oder ich würde auch sagen, da steckt auch locker so ein die Otto-Lengi-Küche weg mit so ein arabischen Einflüssen. Man kann recht, recht vielseitig einsetzen, weil ich würde unbedingt den Fisch dazu nehmen. Aber alles, was gut gewürzt ist, mag der Wein gegenheben.
Und geschickt hast du uns ja den Jahrgang 2016. Ist das schon eine gereifte Flasche, die du jetzt sehr lange aufbewahrt hast und hast uns da deinem Kellerschatz teilhaben lassen?
Nein, im Gegenteil. Der Jahrgang 2016 ist der aktuelle Jahrgang, wo erhältlich ist. Es beginnt, würde ich sagen, jetzt die Trinkreife von dem Wein. Das ist jetzt momentan wunderbar zum Trinken. Und er wird sich problemlos nach 7-8 Jahren auf dem Niveau heben, wenn er gut gelagert ist. Kein Problem.
Aber ich verstehe dich richtig. Caroline Dessau bringt ihre Wein trinkreif auf den Markt.
Das ist richtig. So wie ich das verstanden habe, ist ihre Philosophie, den Wein dann auf den Markt zu bringen, wenn er seine erste Trinkreife überkommt. Sie übernimmt quasi die mühevolle Lagerung von uns eben in sie und wir können den Wein kaufen und dann eigentlich sofort geniessen, ohne ihn zuerst müssen 4-5 Jahre im Keller bestellen, wovon das bei dem Wein auch noch kein Problem ist.
Und jetzt noch eine Frage, Philipp, von meiner Seite, die mich natürlich wundernimmt. Ich weiss, du verkaufst den Wein auch über deine Firma. Wenn jetzt jemand den würde bestellen wollen, wo kommt er denn über?
Den Wein kann man kaufen bei mir über den Webshop conceptintime.com. In der Spanienabteilung ist der erhältlich.
Wunderbar, hey, danke, dass du schnell Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Und dann würden wir jetzt genau das machen, was du schon gemacht hast. Wir gönnen uns jetzt einen Schluck zwei von dem Wein.
Dann wünsche ich euch viel Spass beim Degustieren und beim Geniessen. Und danke für den Anruf.
Danke für dich.
Schönen Tag.
Ciao. Und
tschüss.
Merci. Ciao, Philipp.
Gut, soviel mal zu der Motivation von Philipp Uehlinger, warum er uns den Wein geschickt hat. Und ich finde, jetzt haben wir so viel über die Caroline Dessort schon mal
vorab gehört, dass wir uns jetzt mal eins könnten, ein bisschen dort reingeben. Und weisst, das Oberspannende habe ich einfach gefunden, das war das Telefon vorher mit Philipp. Er hat gefunden, er würde es auch schön finden, wenn wir uns das anschauen, weil er will den Wein auch so ein bisschen fördern. Und ich glaube, wenn wir dann nachher die Geschichte anschauen, es ist nicht immer so einfach, Wein zu machen und den dann auch zu vertreiben.
Ja gut, jetzt haben wir ja alle, wir, die mit Wein zu tun haben, haben ja immer einen grossen Traum, oder? Und der Traum geht immer so, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, dann würde ich mir ja irgendwo in dieser Welt ein wunderbares Weingut kaufen und würde einfach noch ein bisschen Wein machen, als ob das Einfachste von der Welt ist, sich ein Weingut zu kaufen und dort ein bisschen Wein zu machen. So einfach ist es nicht, aber es gibt eben doch Leute, und wir haben sie zwei, drei Mal auch schon bei den Weinberatern zu Gast gehabt, die irgendwie mit dem Gedanken fangen zu spielen und wo das nicht nur ein Traum bleibt, sondern ein Traum, wo sie trotz allen Widerständen auch in die Realität umsetzen. Und so ein Beispiel haben wir jetzt auch mit der Caroline Dessort. Aber eigentlich kann man ja sagen, es war schon ein bisschen erblich vorbelastet gewesen, wenn es so um Genuss, gutes Essen und Wein geht, oder?
Ja, wenn man das familiäre Erbe anschaut, geboren als Tochter von einer Schweizerin, von einem Franzosen, ist sie grösstenteils in Langenthal in der Schweiz aufgewachsen, aber auch in Deutschland, hat viele Ferien natürlich bei den Grosseltern in Paris verbracht. Dort gibt es einen wunderschönen, doch sehr berührenden Artikel aus der Berner Zeitung, wo dann so ein bisschen die Familienfest beschreibt, wie sie dann eigentlich mit ihrer Schwester zusammen dann die Weinreste noch aus den Gläsern zusammengetrunken hat in
genau, Schlück. Sie beschreibt es so, dass dort einfach Gläser rumgestanden sind, wo noch so einen letzten Schluck drin hatten. Und die haben sie dann probiert. Jetzt als Vater von ihrer Tochter bin ich nicht ganz sicher, ob das so gut ist. Aber ja, wir sind jetzt in Frankreich. Da wird ja Wein sozusagen schon fast eingeschöppelt. Oder? Gut, aber so quasi ist sie ein bisschen sozialisiert worden zwischen den Polen, oder? Mit dem ersten Teil von der Kindheit in Deutschland, mit der Jugend nachher in der Schweiz und mit internationalen Eltern mit einem starken Bezug zu Frankreich.
Sie hat dann eine KV-Lehre gemacht, ist aufgrund dessen auf England in Sprachaufenthalt und, wie es der Zufall will, der Kontakt, den sie dort gemacht hat, war eine andere Schweizerin, die aus einer Winzerfamilie aus dem Genfersee-Gebiet kommt.
Also schliessen sich erst die Kreise, man hat so Restschlück getrunken, dann lernt man jemanden kennen, der ein bisschen mit Wein zu tun hat, dass man sieht, irgendwie schlummert das da in dieser jungen Frau drin. Und ja, durch den Kontakt mit dieser Schweizerin hat sie dann eigentlich können mithelfen auf dem Weingut am Genfersee, lesen, filtern, abfüllen, etikettieren, putzen, also wirklich alles, was so zu der Basisarbeit dazu gehört und die Basisarbeit hat dann die Begeisterung für den Wein immer ein bisschen vergrössert.
Bis 35 im Marketing tätig, also in verschiedenen Kommunikations- und Event-Aufträgen, hat sie dann nachher auch den Schritt gewagt, Richtung Changé, nämlich die Schweizer Weinschule. Und ist dort dann aber in Biochemie gescheitert, was sie aber irgendwo auch als Glück bezeichnet hat, weil sie sich dann einen anderen Weg gesucht hat.
Ja, irgendwo habe ich ein Zitat von ihr gelesen, Biochemie ist die Hölle. Sie hat dann gefunden, ja gut, ich mache jetzt eher eine praktischere Ausbildung, ist dann an die Weinakademie in Österreich gegangen, wo sie dann sich aber doch die Weingrundlage erarbeitet hat, auch wie man Wein degustiert, wie man bewertet. Und dann, wieder ein bisschen karriereverschlungene Weg, ist nachher irgendwann die Gelegenheit aufgegangen, dass sie bei Coop als Weineinkäuferin anfangen
konnte. Also irgendwo die Berufung hat sie ja dann wieder eingeholt, aber die Idee vom eigenen Rebberg hat sie dann halt eben nicht losgelassen. Und auf einer Weinmesse in Frankreich hat sie dann auch Kontakt zu Produzenten aus dem Monsanto bekommen Und das hat dazu geführt, dass sie dann eigentlich ihre erste Charge Trauben von einem Önolog dort vor Ort gekauft hat, wo ihr dann aber auch den Platz gegeben hat in seiner, ich glaube, Finca oder was auch immer das war, auf dem Weingut. Und ihr dann eigentlich so wie die Möglichkeit auch geboten hat, das Ganze auszubauen, zu lagern im Barrique-Fässer, können abfüllen und so überhaupt mal einsteigen. Weil, wenn man von Scratch hat wollen, ein Weingut aufbauen, man dann doch irgendwie so hat müssen mit 200.000 Franken plus rechnen.
Genau, also am liebsten hätte sie das gerade gemacht, oder? Sich gerade ein Weingut kaufen, aber 200.000, das hat jetzt nicht gerade jeder und jede so auf der höheren Kante. Und sie hat dann eben die Trauben gekauft und um das aber zu finanzieren, hat sie immer wieder müssen Nebenjobs annehmen, oder? Also das Beispiel, das ich gelesen habe, ist, dass sie zwischendurch auch immer wieder auf Kreuzfahrtschiff ist, arbeiten. Und mit dem Verdienst dort hat sie sich dann wieder ein zusätzliches Eichenfass geleistet, um den Wein zu reifen.
Ja, und das zeigt auch irgendwo die Geschichte von einem Menschen, der sehr stark beseelt ist und begeistert vom Produkt und dem auch will selber nacheifern, das selber will in die Hand nehmen und entsprechend nicht loslässt und dranbleibt.
Ja, die Geschichte von der Caroline, ich glaube, die wäre noch viel tiefgründiger. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass man sie sicher mal für einen Weintalk bei den Weinberater anfragt. Aber das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Auf jeden Fall, all das Abmühen und das Probieren, das hat dann dazu geführt, dass sie dann 2019 und 2020 ihre erste eigene Wein hat können abfüllen. Der hat den Jahrgang 2016, das hat auch die Flasche, die wir bekommen haben. Das ist also eine Erstabfüllung. Und der Wein, finde ich, der hat auch sehr einen schönen Namen. Der heisst nämlich Totbe. Und das ist die Übersetzung von Katalonisch auf Deutsch. Alles ist gut.
Und da können wir zurückdenken, 2019, 2020 ist nicht alles ganz so gut gewesen. Wir sind dann mitten in Corona gewesen. Das macht es natürlich schwierig. Die Restaurants gehen zu, man ist ein bisschen verhaltener. Der Konsum von Alkohol hat vielleicht dort zwar zugenommen privat, aber das Schaufenster für einen neuen Wein ist dann nicht unbedingt aufgegangen. Ich kann mir vorstellen, darum auch jetzt noch 2016 im Verkauf und die neuen Jahrgänge noch nicht, aber ich würde sagen, lass uns doch mal eintauchen.
Ja, eintauchen möchte ich jetzt zuerst mal gerade auf die Flasche mit dieser Etikette. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass jemand beweisen will, dass er wirklich sich einem Projekt entschlossen widmet, dann muss ich einfach die Etikette anschauen, oder? Also, die Etikette, so schreibt es Caroline auf ihrer Homepage, soll den gesamten Weinprozess illustrieren. Es sind einfach so Wellenformen oder sind es Haare. Also auf jeden Fall, wenn ich mit dem Finger über die Etikette fahre, es ist strukturiert. Man spürt es auch haptisch, dass da etwas läuft. Aber wir haben dann so ein bisschen gerätselt, was könnte es sein, wo man da drauf sieht. Das ist eine grafische, künstlerische, wunderbare Etikette. Da hat es keine Schrift drauf, da hat es nur Grafik drauf. Und du bist nachher drauf gekommen, was man da könnte sehen. Haare.
Also die Etikette, zumindest gemäss einem Blogbeitrag, steht in Zusammenhang mit einer Klonvariante von dieser Garnacha, nämlich der Garnacha Peluda. Das ist eine behaarte Garnacha. Nicht die Traube selber ist behaart, sondern die Unterseite vom Blatt, wenn man es anlenkt. Und wenn man auf die Etikette schaut und die Information hat, dann könnte sich das mit den Haaren erschliessen. Das fühlt sich ja dann auch an, weil der Druck so gehalten ist, dass man das auch spürt auf der Fingerkuppe.
Auch sehr schön, die Flasche ist nummeriert. Also wir nennen es die Flaschennummer 2163 von 4491, also etwas so schön in der Mitte. Und über was wir jetzt noch nicht geredet haben, bei dem Wein, aus welchen Traubensorten der eigentlich besteht, auf jeden Fall ist es ein Cuvée.
Ja, es ist ein Cuvée aus Garnacha Negre, Syrah, Carignana und Cabernet Sauvignon. Und Garnacha ist eigentlich Grenache, Syrah kennen wir, Carignana ist aus Bordeaux. Der Carignan und der Cabernet Sauvignon, den kennen wir, glaube ich, die meisten schon ganz gut. Das Alter von der Rebe vielleicht auch, das ist eben auch so eine Spezialität aus dem Weinbaugebiet, liegt irgendwo zwischen 40 und 80 Jahren. Es ist ein Gebiet, wo man wirklich noch ganz alte Rebstöcke findet, wo dann vielleicht auch nicht ganz so viel Frucht produzieren, dafür aber auch eine Wahnsinnskonzentration haben.
Und da auf der Rückseite, wo die Traubensorten gelistet sind, in goldigen Lettern, muss man sagen, auch da wieder Attention to Detail, da sind nicht nur die Traubensorten gelistet, sondern am Schluss steht auch noch Amor y Paciencia, also Liebe und Geduld. das finde ich so schön, wenn ich so Details entdecke, das lässt mein Herz hüpfen, wenn ich da merke, da denkt einfach jemand durch alle Chargen durch mit. Aber ja, jetzt haben wir über die Geschichte von dieser Person geredet, von der Caroline Dessau. Wir haben versucht, die Region ein bisschen einzugrenzen. Es ist auch eine kleine Vibrator-Premiere. Wir haben noch nie einen Wein aus Katalonien gehabt. Aber jetzt kommt es halt immer auf die schlussendliche Frage, wie ist das im Glas?
Die Nase ist wahnsinnig duftig. Ich finde, da kommt ganz viel Rot- und Dunkelfruchtiges, so ein bisschen Johannisbeere, so ein bisschen Himbeere, was eigentlich so die Grönanschlag erahnen. Wir haben aber auch so Sauerkriese, Brombeere, was ein bisschen mehr eine saure Seite betont. Und es hat Vanille. Und Vanille vielleicht auch, weil in Spanien immer noch nebst normalen Barrique aus Frankreich halt immer noch Tradition da ist für Barrique aus amerikanischen Reichen, wo halt noch viel mehr Vanille-Geschmack transportieren.
Ja, ich habe jetzt da einen Schluck genommen von dem Wein und wir können jetzt noch lange darüber reden, was für Töne der hat und wie der schmeckt und so, aber wenn ich den trinke, dann muss ich sagen, das ist für mich so ein Glücklichmacher-Wein. Weil ich trinke den und da schlägt nichts extrem aus, da ist kein Geschmack irgendwie super dominant, sondern es ist genau das Gegenteil. Alles wirkt irgendwie extrem ausgewogen, extrem austariert, so schön in sich schlüssig. So wie gefallen mir, sie sind so in sich ruhend. Auf eine so sehr elegante, zurückhaltende und schöne Art und Weise.
Ja, und das Spiel ist einfach wunderschön, weil, wie gesagt, wenn wir die Etiketten anschauen, wir lesen 14,5% Alkohol. Ist doch eher ein bisschen gehoben. Kann einem dazu verleiten, wenn man das sieht, ui, nein, jetzt wird es plump. Aber da ist so eine satte, schöne Frische drin, die auch von einer Säure getragen wird, die so wirklich ganz, ganz fein ist und so richtig kräuselt auf der Zunge. Und ich finde, da merkst du einfach nichts mehr von dem Alkohol, sondern du merkst wirklich die Geschmackskomponenten, die drin sind. Du hast das Gefühl, das ist frisch. Du hast das Gefühl, das ist ein Energiestoß, der durch den Gaumen geht. Also ich finde das wirklich einfach ein schöner Wein.
Und ich finde es noch krass, oder? Also ich meine, Jahrgang 2016, also das ist immer noch die erste Abfüllung. Also wenn man den bestellt, kommt man die 2016er Flaschen über. Der ist jetzt 9-jährig und der wirkt so jung und so frisch und so auch parat irgendwie. Und ich glaube, man könnte den aber auch locker noch ein paar Jahre in den Keller reinlegen und der würde noch zulegen.
Ich weiss es nicht. Oder für das müsste ich manchmal Jungwein probieren. Ich glaube, die Jungwein wäre wahrscheinlich schwerer verständlich. Das kann der Grund sein, warum die gute Frau eben den Wein später vermarktet tut, weil sie halt wirklich auch Wert darauf legt, dass die Leute den Wein dann probieren, wenn er auch wirklich seinen Ausdruck erreicht.
Also gut, sie sagt auch, ich will trinkreife Wein auf den Markt bringen und jetzt in dieser Kombi da bedingt das halt, dass er eine gewisse Anzahl Jahre einfach auch lagert.
Ja, und ich finde einfach, was wir da im Glas haben, ist ein Wein, der zu sich selber gefunden hat, wo durch das auch wirklich einen Ausdruck hat und einfach Freude macht im Glas.
Freude macht im Glas. Und wenn ich das so im ganzen Kontext jetzt von dieser Geschichte anschaue, oder? Also eben, am Anfang steht jemand, der mit dem Auto als Weineinkäuferin von Coop durch das Spanien und Katalonien durchkarrt, nachher irgendwo anhaltet, wo denkt, da ist es noch schön. Und dann Jahre später der Vision einfach auch laut Taten folgen und dann das noch auf dem Level irgendwie abliefert. Also da muss ich wirklich sagen, das ist so eine Weingeschichte, die mich fast ein bisschen sprachlos macht, weil sie so cool ist auch irgendwie.
Ja, also ich finde, das muss ja nicht sprachlos machen, das muss einfach Freude machen. Und es ist es wert, zu probieren. Und es ist es wert, zu sehen, was ein junges Weingebiet wie das Monsanto, wo ja seit knapp 23 Jahren auf der Landkarte auftaucht ist in Spanien, eben fähig ist zu liefern. Und dank dem Wandel auch jetzt kann bringen, durch das, dass es eben auch talentierte, jüngere Leute angezogen hat, die jetzt solche Produkte auf den Markt bringen können.
Der Wein hat jetzt noch ein Geheimnis, das wir noch nicht gelüftet haben. Und das ist, dass er leider nicht ganz in der Vibrator-Range von 30 Franken ist. Man kommt in der Schweiz für irgendwie 40, 42 Franken über, so in dem Bereich. Wo man jetzt aber kann sagen, für die 40 Stutz, die der kostet, ich weiss, das mag für einige zu viel sein, muss ich jetzt aber sagen, wenn das quasi die Gegenleistung ist, die ich überkomme, dann ist das, glaube ich, ein Wein, wo man mit gutem Gewissen 40 Stutz rein investieren pro Flasche.
Und man kann das auch guten Gewissens für besondere Momente auftischen und man wird Freude haben.
Und das wisst ihr, wir haben unsere Range von 30 Franken, die respektieren wir in 90% der Fälle und ab und zu müssen wir mal ein bisschen über die Stränge schlagen, wo das angezeigt ist.
Das hat nicht nur mit dem zu tun, ich meine, es ist ein schönes Geschenk. Danke Philipp an dieser Stelle nochmal, wirklich, das war ein super Tipp, ein super Hinweis. Ich verstehe jetzt auch, wieso du gesagt hast, hey, schaut euch das an, ich finde, die Frau macht einen guten Job und ja, ich gebe dir recht. Sie macht einen tollen Job mit ganz, ganz tollen Wein.
Ja, und ich glaube, es hat noch ein bisschen etwas drin in dieser Flasche. Der tolle Job, den sie da macht, den wird man jetzt noch ein bisschen auskosten im Nachgang zu der Aufzeichnung dieser Folge. Das wäre es heute gewesen. Hey, toll, eine neue Region entdeckt, ein Wein entdeckt, eine schöne Geschichte entdeckt. Das sind Zutaten zu einer perfekten Weinbrater. Folge. Das ist wunderbar, wenn wir das so herkriegen. Wir hoffen, ihr habt es auch spannend gefunden. Und schön wäre es, wenn ihr einfach auch in unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis bald und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.